NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zu diesem Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Proteste in Ägypten. Bei Zusammenstößen zwischen Mursi-Anhängern und Militär gibt es mehrere Todesopfer. Neustart für die Endlagersuche. Der Bundesrat gibt grünes Licht und dies ist auch das Thema unseres Kommentars. Netzausbau mit Bürgerbeteiligung. Anwohner sollen an den Stromtrassen mit verdienen können. Dekret des Vatikan, Johannes Paul II. Wird heilig gesprochen und Lebensversicherung ohne Garantiezins. Die Allianz stellt neue Modelle vor. Und wir beginnen in Ägypten. Ihr Präsident gestürzt, wichtige Funktionäre in Haft. Die Muslimbrüder in Ägypten wollen nicht einfach hinnehmen, dass sie per Militärputsch von der Macht vertrieben wurden. Sie beharren darauf, dass Morsi, der gewählte Präsident, und sein Sturz alles andere als demokratisch war. Heute haben sie ihren Protest auf die Straße getragen. In mehreren Städten im Land gab es Demonstrationen der Muslimbrüder. Und in Kairo gab es dabei Todesopfer. Von dort Frank Ludwig.
Mehrere Menschen sollen ums Leben gekommen sein, als ägyptische Sicherheitskräfte das Feuer auf Mursi-Anhänger eröffneten, die die Armeekaserne zu stürmen versucht haben sollen, in der der gestürzte Präsident in Haft sitzt. Der bislang schwerwiegendste Zwischenfall dieses Freitags der Ablehnung des Staatsstreichs durch die Armee, zu dem die Muslimbrüder aufgerufen hatten. Die große Frage vorab war, ist das islamistische Lager trotz des Schocks des Umsturzes und der anschließenden massiven Verhaftungswelle immer noch oder schon wieder in der Lage, seine Anhänger zu Hunderttausenden zu mobilisieren? Das ganz große Echo auf den Aufruf fiel aus. Möglicherweise auch deshalb, weil von der Kanzel der Al-Azhar-Moschee, der wichtigsten islamischen Autorität in Ägypten, ein ausdrücklicher Appell zu Zurückhaltung und Verständigung ausgegangen war. Ägyptisches Blut sei heilig, so der Generalsekretär des Al-Azhar-Gelehrtenrates Sheikh Shu'uman. Es dürfe unter keinen Umständen vergossen werden, Versöhnung, Toleranz und die nationalen vor die persönlichen Interessen zu stellen. Das sei das Gebot der Stunde. Wie schon in den letzten Tagen demonstrierten in allen Landesteilen bei alledem weiter viele 10.000 Parteigänger des gestürzten Präsidenten. Wie hier im Umkreis der Rabah el-Adamiya-Moschee im Kairoer Stadtteil Nasser City, wo seit Tagen schon Mursi-Anhänger ihre Zelte aufgeschlagen haben. Doch nicht nur bärtige Islamisten sind unter den Tausenden, die gegen die Machtübernahme des Militärs hier protestieren. Sie können nachts nicht mehr schlafen wegen der Ungerechtigkeit des Umsturzes, sagt diese Professorin von der Kairoer Ein-Schams-Universität. Tag und Nacht würden Hetzkampagnen gegen die Anhänger von Präsident Morsi geführt. Deshalb habe sie einfach hierher kommen müssen, um mit zu demonstrieren. Gefährlich zugespitzt hat sich unterdessen die Lage auf der Sinai-Halbinsel. Nach Raketen- und Mörserbeschuss wurde der kleine Flughafen bei Al-Arish am Mittelmeer unweit der Grenze zum Gazastreifen geschlossen. Dort, wie bei Überfällen auf Stützpunkte der ägyptischen Armee, soll es Tote und zahlreiche Verletzte gegeben haben. Zu den Anschlägen bekannten sich islamistische Extremisten. In einem YouTube-Video erklärten sie den neuen Machthabern, aber auch den Medien und der ägyptischen Justiz den Krieg. Meldungen, wonach vor diesem Hintergrund über die im südlichen Teil der Halbinsel gelegenen Ferienressorts der Notstand verhängt worden sei, dementierte die Armee.
Soweit der Bericht von Frank Ludwig. In Kairo hat am Abend Übergangspräsident Mansour das Oberhaus des Parlaments aufgelöst. Dieser sogenannte Schura-Rat ist von den Islamisten beherrscht und war faktisch die einzige funktionierende parlamentarische Vertretung, da die erste Parlamentskammer, das Unterhaus, schon vor einem Jahr aufgelöst worden war. Nach Berlin. Seit mehr als einem halben Jahrhundert nutzt Deutschland die Atomenergie. Die Frage, wo der Müll denn bleiben soll, ist dabei nie geklärt worden. Das soll sich jetzt ändern. Erstmals soll in Deutschland ohne Vorfestlegungen nach einem geeigneten Standort für ein Endlager gesucht werden. Das entsprechende Gesetz dazu bekam heute grünes Licht vom Bundesrat. Eine historische Entscheidung, findet Bundesumweltminister Altmaier. Aus Berlin, Annika Seppör.
Die Endlagersuche, sie kann beginnen. Sie wird vor allem aber eine Herausforderung, das wissen die Beteiligten. Mut anreden, Zuversicht, Eigenlob im Bundesrat.
Dass eine überparteiliche Einigung wenige Monate vor der Bundestagswahl gelang, ist bemerkenswert und ein großer Verdienst aller Beteiligten von Bund und Ländern.
Dann verdient dieses Vorgehen meines Erachtens Respekt und Anerkennung.
Es ist von all den Gesetzen eines, auf das es sich lohnt, gemeinsam stolz zu sein.
Es hat viele Diskussionen gegeben um die Details der neuen Endlagersuche. Der Kompromiss, das war eine wackelige Angelegenheit. Jetzt also ist er in ein Gesetz gegossen. Die richtige Arbeit fange aber erst an, meint Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD.
Kein Mensch kann uns die Garantie dafür geben, dass der Neustart bei der Endlagersuche diesmal tatsächlich auch zum Erfolg führen wird. Unzweifelhaft fest steht für mich aber, dass dieser Neustart eine echte Chance ist, die zu nutzen wir verpflichtet sind.
Bundesumweltminister Altmaier von der CDU räumt ein, ja, es müsse mehr Bürgerbeteiligung geben und das bei jedem Schritt der Endlagersuche. Altmaier verteidigt aber auch noch einmal den Kompromiss mit den Ländern, die Antwort auf die Zwischenlagerfrage zu vertagen.
Es ist richtig, dass wir uns geeinigt haben mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller 13 Bundesländer darauf, dass wir in der Frage, wo die 26 Castoren hingehen, unter Beteiligung aller Länder bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ein Konzept erarbeiten. Denn auch das ist keine politische Frage, sondern eine Frage, wo die Frage der Eignung und der Sicherheit im Vordergrund stehen muss.
Die Zwischenlagerfrage, sie war der Knackpunkt in den Verhandlungen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen sieht weiter vor allem auch die CDU und CSU geführten Bundesländer wie Hessen und Bayern in der Bringschuld, sich bereit zu erklären, Castoren anzunehmen.
Denn hier gilt der Spruch, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Argumente. Nach den Wahlen finden auch bitte die Länder Wege, die immer für die Atomkraft waren und nicht nur die, die von Anfang an dagegen waren. Ja, darum darf ich doch schon mal dringlich bitten.
Vorschläge wie der von EU-Energiekommissar Oettinger von der CDU, das Endlager doch einfach nach Süddeutschland zu bauen, seien dagegen wenig hilfreich, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann.
Wir haben uns für eine wissenschaftsbasierte Suche entschieden. Wir suchen den geologisch am besten geeigneten Standort und entscheiden nicht nach Himmelsrichtungen oder politischer Opportunität. Und daran hat sich auch ein EU-Kommissar zu halten.
Erster Schritt der neuen Endlagersuche. Noch vor der Bundestagswahl soll feststehen, wer in der Kommission sitzen wird, die Kriterien erarbeiten soll.
Annika Sippör berichtete. Ergebnisoffen soll nun gesucht werden nach einem Endlager, so will es das Gesetz, das heute den Bundesrat passierte. Dabei hat allerdings EU-Kommissar Oettinger, wir haben es eben in dem Bericht gehört, schon eine feste Vorstellung davon, wie das Endlager beschaffen sein soll. Der Müll müsse rückholbar gelagert werden, eben wie in einer Tiefgarage, so Oettinger in einem Interview, das ihm nicht viel Applaus einbrachte, vor allem nicht im Süden Deutschlands, wo Standorte mit dieser Eigenschaft zu suchen wären. Der Kommentar dazu im Echo des Tages von Jürgen Döschner.
Zugegeben, EU-Energiekommissar Oettinger ist in der Vergangenheit nicht gerade als Speerspitze der Energiewende aufgefallen. Und zugegeben auch, sein Vergleich eines Atommülllagers mit einer begehbaren Tiefgarage ist nicht ganz glücklich. Doch auch für Oettinger gilt, wo er Recht hat, hat er Recht. Und die Prügel, die er nun parteiübergreifend bezieht, ist völlig überzogen und ungerechtfertigt. Was hat Günther Oettinger denn gesagt? Er hat lediglich laut ausgesprochen, was in Fachkreisen seit langem diskutiert und worauf zuletzt die Ethikkommission zum Atomausstieg deutlich hingewiesen hat, dass es nämlich ein sicheres Endlager für Atommüll nach menschlichem Ermessen nie und nirgends auf der Welt geben kann. Denn Endlager heißt für die nächsten 1 Million Jahre. Stattdessen plädiert Oettinger, wie eben auch der frühere Umweltminister Klaus Töpfer und die von ihm geleitete Ethikkommission, für eine bescheidenere, realistischere und deshalb auch sicherere Variante, nämlich das Langzeitlager, in dem der hochgefährliche Atommüll so untergebracht ist, dass man ihn bei Bedarf jederzeit wieder herausholen kann, sei es, weil das Lager durch geologische Veränderungen nicht mehr sicher ist oder sei es, weil die Menschheit neue Verfahren erfunden hat, den Strahlenmüll unschädlich zu machen. Die Finnen haben sich zum Beispiel genau für diesen Weg entschieden und bauen seit Jahren kräftig an einem solchen Langzeitlager. Dass bei einer solchen Variante plötzlich völlig neue Standorte in die Diskussion kommen, mag manchen bayerischen, sächsischen oder baden-württembergischen Politiker ärgern. Doch das darf in dieser so fundamentalen Frage nicht maßgebend sein. Das heute im Bundesrat verabschiedete Endlagersuchgesetz verbietet ausdrücklich solche Denkverbote. Die Suche nach einer sicheren Lagerung des Atommülls muss ergebnisoffen gestaltet werden. Und dazu gehört auch die Entscheidung über die grundsätzliche Frage, ob der Atommüll rückholbar oder nicht rückholbar untergebracht werden soll. Zu lange haben sich Politiker aller Parteien in Theorie und Praxis auf die nicht rückholbare Lagerung in Salz- oder Tonformationen festgelegt. Die Katastrophe in der Asse und die Zweifel an Gorleben zeigen, in welche Sackgasse diese Haltung führt. Die Erfahrungen belegen, was viele Experten seit langem, aber leider ungehört, sagen: Es gibt kein sicheres Atommüll-Endlager. Die Zeit ist also reif, sich von alten Denkmustern zu befreien und endlich auch eine offene Diskussion über eine rückholbare Einlagerung des Atommülls zu führen. Bei allen Schwächen, das Endlagersuchgesetz macht einen solchen Neubeginn der Debatte nicht nur möglich, es fordert ihn regelrecht. Günter Oettinger hat schon mal vorgelegt.
Jürgen Döschner kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Das Endlagersuchgesetz war heute nur ein Thema unter ganz vielen, die der Bundesrat abzuarbeiten hatte. Der Hilfsfonds für Flutgebiete, die steuerliche Gleichstellung von Homo-Ehen, die Reform der Flensburger Verkehrssünderdatei, neue Regeln für die vertrauliche Geburt. All das und mehr stand heute auf der Tagesordnung der Länderkammer. Peter Mücke fasst zusammen.
88 Tagesordnungspunkte, vom Auslandsschulgesetz bis zum Baugesetzbuch. Viel Arbeit für den Bundesrat, denn alles, was noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden soll, das mussten die Länder heute abnicken. Auch die Hilfen für die Flutopfer, der sächsische Ministerpräsident Tillich.
In einer solchen Situation braucht man diesen Mut, diese Unterstützung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Aufbauhilfefonds nun auch auf die Beine stellen und damit letztendlich auch den Menschen diese Gewissheit, dass ihnen geholfen wird, geben.
Einen Monat nach der Flutkatastrophe haben die Betroffenen nun Gewissheit. 8 Milliarden Euro stellen Bund und Länder zur Verfügung. Der Bund streckt das Geld vor, die Länder haben 20 Jahre Zeit, ihren Anteil von gut 3 Milliarden abzuzahlen. Mit dem Geld sollen Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen die Schäden der Flut beseitigen können, sagt der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern Backhaus.
Die Schäden auch in unserem Bundesland sind erheblich, wie im gesamten Norden im Übrigen. Und deswegen bin ich sehr dankbar und froh. Und der Dank gilt an die Länder insgesamt. Es gibt sie noch, die Solidarität. Und auch an den Bund, dass wir in 4 Wochen tatsächlich dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben und damit erhebliche Hilfen für die Betroffenen eingestellt werden.
Die genauen Regeln zur Auszahlung müssen jetzt noch in einer Rechtsverordnung festgelegt werden. Mindestens genauso wichtig sei es aber auch, Lehren aus der Flut zu ziehen, sagt Backhaus.
Bereits 2003 hat die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe einen Hochwasseraktionsplan verabschiedet. Aber wenn man sich das anschaut, was ist daraus geworden und welche Maßnahmen sind umgesetzt, dann nehmen wir alle zusammen zur Kenntnis, dass nur ein Bruchteil von den Maßnahmen, die vorgesehen waren, bis heute umgesetzt worden sind.
Die Planung und der Bau von Hochwasserschutzprojekten sollen künftig schneller gehen, sagt Ministerpräsident Tillich.
Es geht uns dabei, dass Hochwasserschutz für alle nicht durch Interessen Einzelner verzögert oder verhindert werden darf. Und ich weiß, dass das eine sehr schwierige Abgrenzung ist, aber es ist notwendig, einige Verbesserungen auch vorzunehmen.
Verbesserungen gibt es auch für die Krankenhäuser in Deutschland. Der Bundesrat bewilligte eine Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro. Entlastet werden auch säumige Krankenversicherte. Sie müssen künftig weniger Zinsen zahlen. Außerdem machten die Länder den Weg frei für das Ehegattensplitting auch für eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Nach monatelangen Diskussionen und Nachbesserungen billigte der Bundesrat auch das neue Punktesystem für Verkehrssünder.
Das am 16. Mai 2013 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz hat zum Ziel, die bislang wenig transparenten Regelungen zum Punktsystem und zum Verkehrszentralregister durch einfachere und transparentere Regelungen zu ersetzen und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu leisten.
Sagt Hessens Bundesratsminister Boddenberg. Anstelle der jetzigen Skala von 1 bis 7 Punkten gibt es demnach in Zukunft 1, 2 oder 3 Punkte, je nach Schwere des Vergehens. Der Führerschein ist dann allerdings auch schon bei 8 Punkten weg, nicht mehr erst bei 18. Anders als ursprünglich geplant haben Verkehrssünder die Gelegenheit, über freiwillige Schulungen einen Punkt innerhalb von 5 Jahren abzubauen. Die Reform soll zum 1. Mai 2014 umgesetzt werden.
Energiewende schön und gut, aber bitte nicht vor meiner Haustür. So denken immer mehr Menschen in Deutschland und wehren sich gegen Stromtrassen und Windparks in ihrer Nähe. Weil damit aber der Umbau der Versorgung hin zu erneuerbaren Energien insgesamt gebremst wird, will die Bundesregierung jetzt gegensteuern. Und das Zauberwort dabei heißt Bürgerdividende. Die Bürger sollen selbst in die Stromtrassen investieren und selbst auch daran verdienen. Das ist die Grundidee des Konzeptes, das heute Umweltminister Altmaier und Wirtschaftsminister Röster präsentiert haben. Aus Berlin, Silke Engel.
Es ist nur eine Willenserklärung, aber die beiden Fachminister feiern die Verständigung als weiteren Baustein in Richtung Energiewende. Ein guter Tag also zur beschleunigten Umsetzung, meint CDU-Umweltminister Peter Altmaier. Und auch sein FDP-Kollege aus dem Wirtschaftsressort Philipp Rösler sieht in der Bürgerbeteiligung einen richtigen Impuls.
Wir stellen uns vor, dass die Bürgerinnen und Bürger Anteile kaufen können an den jeweiligen Netzen, dann natürlich auch beteiligt werden in Form der Rendite. Das heißt, sie haben einen echten Mehrwert am Netzausbau vor Ort.
In der Planung ist, dass die Betroffenen für bis zu 1.000 Euro Anteile an einer neuen Leitung kaufen können. Als Rendite sind 5% im Gespräch. Vorrangiges Zeichnungsrecht sollen Bürger erhalten, die in einem Umkreis von 5 Kilometern entlang der neuen Stromautobahn wohnen oder sogar mit eigenen Grundstücken betroffen sind. Alle Zahlen sind allerdings noch nicht in Stein gemeißelt, versichern die Minister und die Betreiber. Aber die grundsätzliche Beteiligungsidee ist erfolgversprechend, sagt Martin Fuchs vom Netzbetreiber TenneT. Er hat einen Modellversuch gestartet in Schleswig-Holstein mit der sogenannten Westküstenleitung. Und die Resonanz ist riesig, so Fuchs.
Wir kommen in eine völlig neue Art von Kontaktkommunikation mit den betroffenen Bürgern in der Region. Während wir üblicherweise mit Bürgerinitiativen von 30, 50, vielleicht auch 100 Personen an Abenden zusammentreffen, erreichen wir auf diese Art und Weise viel, viel mehr Leute.
Vor gut 2 Wochen ist dieser Modellversuch gestartet. Heißt, rund 160.000 Betroffenen entlang der geplanten neuen Leitung wurden Anleihen zum Kauf angeboten. Die Zeichnungsfrist endet zum 31. August. Und in den vergangenen 14 Tagen haben Tausende ihr Interesse bekundet, Infomaterial heruntergeladen oder telefonisch nachgefragt. Insofern ist Martin Fuchs von TenneT optimistisch.
Das bleibt ein Versuch. Wir tragen uns mit dem Gedanken, diesen dann an weiteren Orten des Netzausbaus auszurollen. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal die Erfahrungen aus diesem ersten Piloten haben.
Strittig sind allerdings die Mehrkosten dieser Bürgerbeteiligung und die Frage, wer die bezahlen soll. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sagt Bundesumweltminister Peter Altmaier.
Dass die Übertragungsnetzbetreiber gesagt haben, ja, sie wollen die gerne komplett anerkannt haben, das würde ich vielleicht auch tun, wenn ich Übertragungsnetzbetreiber wäre. Wir haben gesagt, wir werden das gemeinsam mit der Bundesnetzagentur prüfen.
Die Betreiber weisen darauf hin, dass mit neuen Stromautobahnen langfristig die laufenden Kosten pro Jahr auch geringer werden. Müssen sie bisher durch Eingriffe in den Park ihrer Kraftwerke, sobald keine Energie mehr aufgenommen werden kann, pro Jahr etwa mit 100 Millionen Euro rechnen, kalkuliert beispielsweise TenneT mit neuen Netzen nur noch 800.000 Euro an laufenden Betriebskosten jährlich.
Santo subito, heilig und zwar sofort. So riefen damals 2005 Tausende von Gläubigen nach dem Tod von Johannes Paul II. Jetzt mit etwas Verspätung geht der Wunsch wohl in Erfüllung. Per Dekret hat der Vatikan heute entschieden, dass Johannes Paul II. Heilig gesprochen wird, ebenso wie Johannes der 23. Darüber hinaus veröffentlichte der Vatikan eine Enzyklika, die von Benedikt dem 16. begonnen und vom jetzigen Papst Franziskus vollendet wurde. Lumen Fidei, Licht des Glaubens, ist der Titel. Und es geht darin vor allem um die moderne Kultur und die Bedeutung des Glaubens darin. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
In der christlichen Tradition ist der Erzengel Michael der Verteidiger des Glaubens. Er bekämpft und besiegt den Teufel, der ihm in Gestalt des Drachens begegnet. Und so passt es ausgezeichnet, dass Papst Franziskus eine Statue des Erzengels einweiht, an dem Tag, an dem er seine Glaubensenzyklika veröffentlicht und beschließt, zwei seiner Vorgänger heilig zu sprechen. Noch symbolträchtiger, bei der kurzen Zeremonie in den Vatikanischen Gärten ist auch Benedikt der 16. anwesend. Das ist ja ein Projekt, das vor geraumer Zeit von Papst Benedikt dem 16. initiiert wurde, dem wir uns immer in Anerkennung verbunden fühlen. Es ist eine große Freude, ihn heute mitten unter uns zu wissen. Vieles aber macht Papst Franziskus anders als sein Vorgänger. In vielem grenzt er sich deutlich ab. Er verzichtet auf den apostolischen Palast. Seine erste Reise führt ihn nicht zu einem Heiligtum, sondern auf die Flüchtlingsinsel Lampedusa. Doch theologisch wandelt Franziskus auf den Spuren von Benedikt. Weite Teile seiner ersten Enzyklika stammen unverkennbar von dem Theologen Josef Ratzinger. Für den Präfekten der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, ist das eine Selbstverständlichkeit.
Ja, so ein Beweis für die Kontinuität. Aber die ist ja nicht nur jetzt einfach im Individuellen gegeben, sondern einfach in ihrer Position, in ihrem Amt, das sie als Papst innehatten, beziehungsweise jetzt Papst Franziskus innehat.
Und so bietet diese Enzyklika keine Überraschungen. Franziskus macht deutlich, es gibt nur einen einzigen Glauben, der in der katholischen Kirche gesichert ist. Glaube ist keine Privatsache, Glaube wird in Gemeinschaft gelebt und überliefert. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch.
Ich habe den Eindruck, dass es dort, worum das Wir des Glaubens geht, um die Gemeinschaft, um das Suchen, dass dort dann stärker auch jetzt die Handschrift bereits von Papst Franziskus zu erkennen ist.
Dass zum Glauben auch der Zweifel gehört, kommt in dem päpstlichen Lehrschreiben kaum vor. Stattdessen wird betont, dass Glaube kein Selbstzweck ist. Er bereichert eine Gesellschaft, sagt Gerhard Ludwig Müller.
Das zeigt sich ja auch an dem Auftreten des Papstes, am Zugehen auf die Menschen, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist, eine Hilfe für uns, wie wir miteinander umgehen, auch wie wir Hoffnung verbreiten können.
Fast hat es den Anschein, als traue dieser Papst der Kraft seiner Worte nicht. Franziskus flankiert die Veröffentlichung seiner ersten Enzyklika mit der Nachricht der Heiligsprechung seiner beiden Vorgänger. Johannes der 23. ist der Papst, der vor mehr als 50 Jahren die Kirche für die Welt öffnete. Und Johannes Paul II. Ist der Papst, der mit seinen Reisen die Kirche in die Welt brachte. Beide Päpste sind im Kirchenvolk überaus populär. Und so Erzbischof Zollitsch im Gespräch mit dem ARD-Studio Rom, sie weisen der Kirche den Weg in die Zukunft.
Johannes der 23. steht dafür in dem Beginn des Konzils. Und für einen Aufbruch in der Kirche, weil er sagte, wir müssen in Fragen der Zeit und der Gegenwart stellen und wir müssen uns Gott führen lassen. Und Papst Johannes Paul II. Ist für mich tatsächlich dann in der Umsetzung des Ganzen der große Konzilspapst.
Johannes der 23. und Johannes Paul II. Sollen noch in diesem Jahr in den katholischen Heiligenkalender aufgenommen werden.
Die Amerikaner tun es, die Briten tun es und offenbar auch die Franzosen. Nach Informationen der Zeitung Le Monde soll auch in Frankreich mindestens ein Geheimdienst private Daten abzapfen. Und zwar systematisch und in großem Stil. E-Mail, SMS, Telefon, Facebook, alles wird angeblich gespeichert. Auf Paris, Evi Seibertz.
Gleich 3 Etagen im Untergeschoss der Geheimdienstzentrale im Osten von Paris stehen voll mit Rechnern. Die Wärme, die die vielen Server ausstrahlen, reicht aus, um das gesamte Gebäude zu heizen, berichtet Jacques Follerou, der für seine Zeitung Le Monde den Abhörskandal aufgedeckt hat. Das ist eines der größten Rechenzentren Europas. Gigantische Datenmengen werden da gespeichert. Milliarden von Verbindungen in Frankreich und ins Ausland. Systematisch werden nach dem Bericht alle Telekommunikationssignale abgefangen. Der komplette Telefonverkehr, alle E-Mails, Twitter- oder Facebook-Einträge. Die Daten werden von einer Armada von Programmierern verwaltet. Der Geheimdienst hat dazu in den letzten Jahren fast 700 Informatikspezialisten eingestellt.
Et sur la base de ces connexions électroniques qui sont stockées,
die Daten werden komprimiert und aufbewahrt. So kann man auch nach Jahren noch nachvollziehen, wer mit wem wann Kontakt hatte, beruflich und privat. Die Inhalte der Gespräche oder Mails werden zwar nicht gespeichert, aber bei den Mails steht ja meistens der Betreff dabei. Diese Verbindungsdaten werden dann von Geheimdienstmitarbeitern systematisch analysiert und gefiltert. Nicht nur der französische Auslandsgeheimdienst DGSE, in dessen Keller die Daten auflaufen, bedient sich. Laut Le Monde haben auch 6 andere Sicherheitsbehörden, darunter die Anti-Geldwäsche-Sektion TRACFIN und auch die französische Polizei, Zugriff. Sie können eine einfache Anfrage mit einem Namen stellen und das System meldet dann Hit für Treffer. Diese Form des Datenspionierens ist in Frankreich rechtlich nicht geklärt, sagt Le Monde-Reporter Follerou.
L'un des patrons d'une de ces agences de renseignement français nous a dit, ça n'est pas illégal, c'est illégal.
Einer der Geheimdienstchefs hat uns gesagt, das ist nicht illegal, sondern illegal. Also nicht verboten, sondern außergesetzlich. Wir haben kein Gesetz, das die Massenspeicherung von Verbindungsdaten regelt.
Par des services franco-français n'est absolument pas encadré par la loi française.
Die Regierung in Paris hat dazu nur kurz und bündig erklärt, der Bericht von Le Monde entspreche nicht den Tatsachen. Und auch der Chef der Parlamentarischen Kontrollkommission bestreitet die staatlichen Abhöraktionen. Der Bericht von Le Monde sei ein Hirngespinst. Le Monde-Reporter Follerou.
Alors officiellement, quand on interroge Matignon ou même la délégation parlementaire au renseignement, l'existence de cette base de données est niée.
Sie streiten alles komplett ab. Diese Datenmengen existieren laut Regierung nicht. Im Off haben uns hohe Politiker aber gesagt, das falle unter das Verteidigungsgeheimnis. Sie legen das Etikett Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen aber sehr weit aus. Damit kann man auch hochrangige Persönlichkeiten überwachen. Die Reaktionen auf diese Enthüllungen sind bisher kaum messbar. In den französischen Nachrichten tauchen sie nicht einmal in den Schlagzeilen auf.
Alexei Nawalny ist der wohl bekannteste Anti-Putin-Blogger in Russland. Ein Mann, der auch Ambitionen auf politische Ämter hat. Er will Bürgermeister von Moskau werden. Doch zurzeit stehen die Chancen dafür nicht allzu gut. Gegen den Regimekritiker wird vor einem Moskauer Gericht verhandelt. Der Vorwurf ist Untreue. Die Staatsanwaltschaft hat heute 6 Jahre Arbeitslager für Nawalny gefordert. Aus Moskau, Heide Rasche.
Es geht um das Jahr 2009. Damals war Alexei Nawalny ehrenamtlicher Berater des Gouverneurs der Region Kirov. Der Vorwurf, der 37-Jährige soll eine staatliche Holzfirma dazu verleitet haben, Holz unter Preis zu verkaufen. Damit habe er das Staatsunternehmen bewusst geschädigt, allerdings ohne sich selbst zu bereichern. Der Schaden soll laut Anklage bei umgerechnet mehr als 400.000 Euro liegen. Für den Staatsanwalt steht fest, Nawalny und sein mutmaßlicher Komplize, ein ehemaliger Direktor eines Forstunternehmens, gehören ins Gefängnis. Die Beweise, die im Laufe des Gerichtsprozesses vorgelegt wurden, haben glaubwürdig bestätigt, dass Nawalny und Offizierow gemäß der geltenden Gesetze Veruntreuung begangen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Vergangenheit bereits 2 Mal in dieser Sache ermittelt, allerdings jedes Mal ohne Ergebnis. Dass es jetzt doch noch zum Prozess kam, hängt für viele Beobachter mit dem politischen Engagement Nawalnys zusammen, der im September für das Amt des Moskauer Bürgermeisters kandidieren will und auch angekündigt hat, bei der nächsten Wahl als Präsidentschaftskandidat antreten zu wollen. Nicht nur für seine Anwältin steht daher fest, der Charakter der Anklage, das Fehlen aussagekräftiger Beweise sowie die Ablehnung fast aller Anträge der Verteidigung durch das Gericht sprechen dafür, dass der Prozess nicht dem Ziel der Rechtsprechung dient, sondern nur ein Ziel verfolgt, und zwar aus politischen Motiven einen gesellschaftlichen und politischen Aktivisten in der Öffentlichkeit zu verleumden und zu bestrafen. Sie plädierte auf Freispruch. Aus Sicht russischer Menschenrechtler und Regierungskritiker sind die Vorwürfe gegen Nawalny ausschließlich politisch motiviert. Er gilt als ausgewiesener Kreml-Kritiker. Im Internet berichtet er schon seit Jahren ausführlich über Korruption in staatlichen Strukturen. Er war es, der die Kreml-Partei Geeintes Russland als Partei der Diebe und Gauner bezeichnete, ein Etikett, das an der Partei haften blieb.
Die Konjunktur in Deutschland brummt und das füllt auch die Rentenkassen. Deren Einnahmen sind offenbar so hoch, dass die Beiträge bald gesenkt werden könnten. Anfang 2014 könnte der Rentenbeitrag um 0,5 Prozentpunkt sinken auf 18,4%. So heißt es jedenfalls in einer Prognose des Schätzerkreises. Aus Berlin Daniel Schmidt-Häusler.
Der Beitragssatz zur Rentenversicherung könnte stärker sinken als erwartet. Anfang kommenden Jahres von 18,9 auf 18,4%. Dieser Satz wäre dann bis 2017 gültig. Das geht aus einem internen Schreiben der Deutschen Rentenversicherung hervor. Grundlage sind Modellrechnungen des Schätzerkreises. Wie hoch der Beitragssatz tatsächlich liegen wird, wird erst bei der Rentenschätzung im Oktober festgelegt. Es wäre die 3. Senkung in Folge. Sollte es dazu kommen, bedeutet das bei einem durchschnittlichen Einkommen von 2.600 Euro ein Plus von 6,50 Euro im Monat. Grund sind die sprudelnden Einnahmen der Rentenkasse. Eine Senkung ist fällig, wenn die Rücklagen der Rentenversicherung mehr als das 1,5-fache der Monatsausgaben betragen. Aktuell ist das mit 1,57 Monatsausgaben der Fall.
Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sind historisch niedrig, was gut ist für alle, die zum Beispiel einen Immobilienkredit aufnehmen wollen. Aber schlecht unter anderem für die Anbieter von Lebensversicherungen. Die erhofften Renditen sind nämlich kaum noch zu erzielen. Deswegen hat Deutschlands größter Versicherer, die Allianz, heute ein neues Konzept vorgestellt. Lebensversicherungen ohne Garantiezins. Aus München Christian Sachsinger.
Es ist ein ganz behutsamer Schritt, mit dem sich die Allianz jetzt von der klassischen Lebensversicherung wegbewegt. Es gibt zwar keinen Garantiezins und keine Überschussbeteiligung mehr, wie das die Kundschaft bislang gewohnt ist, aber die neue Option mit dem Namen Perspektive garantiert zumindest das einbezahlte Kapital. Es geht also nichts verloren. Die letztendliche Verzinsung hängt dann aber stärker vom allgemeinen Markt ab. Tendenziell verspricht man eine höhere Auszahlung am Ende. Während die Allianz im alten Modell derzeit 4,2% in Aussicht stellt, sollen es bei der neuen Variante 4,5 sein. Unter einer Voraussetzung allerdings, das allgemeine Zinsniveau sinkt nicht noch weiter. Das ist das Risiko. Und da man genau weiß, dass viele Kunden hierzulande bei der Altersvorsorge extrem risikoscheu sind, bleibt die traditionelle Variante bestehen. Alf Neumann, zuständiger Vorstand bei Allianz Leben.
Wir bieten die Klassik weiterhin an und bauen auf dem gleichen Konzepten, auf dem gleichen Sicherungsvermögen weitere Möglichkeiten für den Kunden, sodass er abwägen kann.
Der Klassiker ist also nicht tot, auch wenn sich viele Konzerne von ihm wohl gerne schnell verabschieden würden.
Soweit der Beitrag von Christian Sachsinger und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.